SWR 2 aktuell.
Mit diesen Themen bis 12:30 dürfen Kandidaten für Ausschussvorsitze abgelehnt werden. Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe verhandelt die Klage der AfD. Wir sprechen gleich live hier mit unserer Korrespondentin in Karlsruhe. Wie geschlossen ist die SPD in der Ukraine-Frage? Wir sprechen mit einem Experten und ordnen ein. Und wie lange darf ein Datenschutzbeauftragter hingehalten werden? Der Bundesdatenschutzbeauftragte Ulrich Kelber weiß noch immer nicht, ob sein Vertrag verlängert wird. Sie hören es. Viele Fragen. Wir versuchen für Sie die Antworten zu finden. Ich bin Pascal Lechler und ich wünsche Ihnen einen schönen Mittag. Wie weit geht die Demokratie? Was dürfen Geschäftsordnungen des Bundestages? Wo sind Grenzen der politischen Auseinandersetzung? Um diese Fragen geht es heute im sozusagen Verfahren AfD gegen Bundestag. Problem aus Sicht der AfD. Seit Jahren bekommt sie ihre Kandidaten für Ausschüsse, die ihr zustehen, nicht durch. Außerdem wurde Stefan Brandner als Vorsitzender des Rechtsausschusses 2019 abgewählt. Brandner hatte sich zuvor mehrfach antisemitisch geäußert. Zum Beispiel nannte er das Bundesverdienstkreuz für Udo Lindenberg einen Judaslohn. Jetzt wehrt sich die AfD also in Karlsruhe. Gigi Deppe ist unsere Korrespondentin in Karlsruhe am Bundesverfassungsgericht. Frau Deppe, wir müssen knapp 2 Jahre zurückgehen. Damals im Mai 2022 scheiterte die AfD mit einem Eilantrag. Sie wollte, dass ihre Kandidaten bis zur Entscheidung in der Hauptsache vorläufig als Vorsitzende der Ausschüsse eingesetzt werden. Die AfD scheiterte eben zwar, aber das Gericht schloss offenbar nicht gleich alle Türen zu, oder?
Ja, genau so war es. Das Gericht hat gesagt, man kann jetzt nicht so schnell entscheiden, hat die eine Seite recht oder die andere. Es gibt aber aus praktischen Erwägungen erstmal keinen Grund, dass wir die Sache vorläufig regeln, weil natürlich der Abgeordnete Brandner zum Beispiel oder andere AfD-Abgeordnete weiterhin politisch tätig sein können. Insofern mischen wir uns da nicht ein. Wir klären das in der sogenannten Hauptsache, also mal ganz gründlich. Und das wird eben heute in Karlsruhe erörtert.
Wie haben die beiden Seiten das heute dargestellt? Die AfD-Fraktion monierte ja den Bruch einer jahrzehntelangen Parlamentspraxis.
Die AfD sagt, das entspricht nicht dem Demokratieprinzip. Es ist ganz klar so, dass die Ausschüsse im Bundestag sozusagen spiegelbildlich besetzt werden müssen wie der Bundestag selbst. Das soll sozusagen ein Kondensat sein und das muss auch demokratisch abbilden, was im großen Bundestag wie die Verteilung ist. Und nun ist die Frage, gilt das eigentlich auch für den Ausschussvorsitzenden? Die AfD, wie gesagt, sagt, das ist undemokratisch, wenn man nicht entsprechend der Stärke der Fraktion dann eben auch so und so viel Ausschussvorsitzendenstellen verteilt. Die anderen sagen, der Ausschussvorsitzende ist eigentlich Beauftragter des Ausschusses. Also er muss quasi den Ausschuss repräsentieren, er muss so ein bisschen darüber schweben, er muss dafür sorgen, dass so ein Ausschuss richtig gut arbeiten kann. Und das war eben zum Beispiel bei Herrn Brandner, so sagen Sie, nicht der Fall. Er hätte eigentlich Werbung für die AfD gemacht, anstatt dann den Ausschuss irgendwie zu repräsentieren. Insofern hätte die Ausschussmehrheit das Recht, ihren Vorsitzenden auch wieder abzuwählen.
Konnte man denn aus den Fragen der Richter heute schon irgendwas ablesen, eine Tendenz?
Das kann man nicht so direkt bis jetzt. Man muss auf jeden Fall feststellen, dass sie sich sehr um große Fairness bemühen. Also auch immer wieder nachfragen bei dem Vertreter der AfD, wie haben sie das eigentlich gemeint? Und im Augenblick sind sie dabei, die verschiedenen Bundestagsabgeordneten danach zu fragen, wie ist denn die Tradition und wie haben sie das früher gemacht, wie machen sie das jetzt, dass sie eben den Ausschussvorsitzenden jetzt überall wählen in einer Geheimwahl. Wie kam es dazu, dass das eben jetzt eine andere Praxis gibt? Was für eine Rolle spielt so ein Ausschussvorsitzender? Geht es da um Repräsentieren oder was ist eigentlich die Aufgabe? Also das wird hier alles ausgelotet. Eine Entscheidung gibt es aber heute noch nicht. Das kommt wahrscheinlich erst in einigen Monaten.
In einigen Monaten, weil das hat ja jetzt 2 Jahre gedauert bis zu diesem Verfahren. Also wir kriegen das schon noch in der laufenden Legislaturperiode.
Das glaube ich schon.
Wunderbar. Shishi Deppe, unsere Rechtsexpertin in Karlsruhe, live aus Karlsruhe. Es ging um die Klage der AfD gegen den Bundestag, die Besetzung von Ausschüssen im Bundestag. Da wird die AfD regelmäßig ausgeschlossen. Jetzt wollte die Ampel doch nach all den Streitereien, Stichwort Heizungsgesetz, Stichwort Haushalt, Geschlossenheit demonstrieren. Nun zeigt sich aber ausgerechnet der größte Koalitionspartner ziemlich uneins, was die Frage der Hilfe für die Ukraine angeht. Die einen wollen die Marschflugkörper Taurus liefern und stellen so den Kanzler ins Abseits. Michael Roth beispielsweise, der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des Bundestags, sagte, Zitat, ich hätte mir auch eine andere Entscheidung gewünscht, aber der Kanzler hat es zu entscheiden und der Kanzler muss es auch verantworten. Und in der vergangenen Woche dann meinte der Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion Rolf Mützenich, man müsse darüber reden, den Krieg in der Ukraine einzufrieren. Professor Wolfgang Schröder lehrt an der Uni Kassel. Mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen. Herr Schröder, steht der SPD nahe? Herr Schröder, wie geschlossen noch oder wie zerstritten wieder ist die SPD?
Soweit ich das von außen beobachte, ist die SPD mehrheitlich absolut entschieden in der Unterstützung der Ukraine und der Position, dass die Ukraine selbst entscheidet, wie und wann sie eine Verhandlung mit Putin aufnehmen kann. Das hat der Kanzler auch nach den Äußerungen von Mützenich in der letzten Woche durch eine entsprechende Meldung in Social Media nochmal klargestellt, dass die Integrität der Ukraine und die komplette Unterstützung durch Deutschland an erster Stelle steht. Und man muss ja sehen, der Kanzler ist ja auch derjenige, der die internationale Koalition gegen Russland anführt gegenwärtig.
Aber welche Autorität hat dieser Kanzler, der von seinem Fraktionsvorsitzenden Rolf Mützenich, ich meine, das ist immerhin einer der wichtigsten Männer in der SPD, so quasi bloßgestellt wird, indem da vom Einfrieren des Krieges gesprochen wird?
Ja, das war schon erstaunlich gewesen für alle Beobachter, weil der Fraktionsvorsitzende bisher ja doch in der Vasallentreue die grundlegende Position von Scholz mitgetragen hat. Ich habe aber, soweit ich die Debatte jetzt verfolgen konnte, nicht den Eindruck, dass Mützenich jetzt von dieser Position der Unterstützung abrückt, sondern dass es eher so eine zusätzliche Diskussionslage ist, die da aufgemacht wird vor dem Hintergrund, dass Deutschland nicht in den Krieg involviert werden sollte und dass man sich hier nicht ins Abseits stellen möchte, sondern auch klar macht, dass man natürlich an Verhandlungen interessiert ist. Und insofern war vermutlich aber wichtig, dass der Verteidigungsminister hier nochmal eine klare Position nachgeschoben hat, der nämlich verhindern will, dass es jetzt zu so einer Gleichsetzung kommt. Also auf der einen Seite unterstützt man die Ukraine, auf der anderen Seite ist man aber für Verhandlungen mit Putin. Das hat ja Pistorius in einer sehr klaren Form von sich gewiesen. Und insofern haben wir in der SPD eine gewisse Debattenlage, wie sie in den meisten anderen Parteien auch besteht, aber eine klare Entscheidungs- und Beschlusslage.
Jetzt ist es ja aber auch so, dass Mützenich sehr starken Beifall bekommen hat, nicht nur aus der SPD, aber auch aus der SPD. Und es war ja auch ein großer SPD-Mann, Kanzler, der mal gesagt hat, lieber 100 Stunden umsonst verhandeln, als eine Minute schießen, nämlich Helmut Schmidt. Und auf den beruft man sich ja auch gerne in der SPD, auf andere Kanzler tut man das ja nicht so sehr. Wie stark ist die SPD da noch von diesem alten Geist beseelt?
Also die SPD versteht sich schon als Friedenspartei. Das drückt sich ja auch in dem Verhalten des Kanzlers aus, der ja nicht mit einer Hurra-Position in den Krieg und in die Unterstützung hineingeht, sondern sehr zögerlich, teilweise sogar bremsend in der Debatte, aber am Ende dann doch so stark wiederum finanziell und materiell unterstützend wie außer der USA sonst von keinem Land augenblicklich. Also das sind zwei Seiten einer Medaille. Und das das auch jetzt, muss man ja auch klar benennen, vor dem Hintergrund der Wahlen, die jetzt anstehen, Europawahlen, ostdeutsche Wahlen, wo man befürchtet, vor allen Dingen in Ostdeutschland in eine Randlage gedrängt zu werden, da ist aus deren Sicht wohl das Signal, dass man natürlich auch Verhandlungen als eine wesentliche Option weiter verfolgt. Ein wichtiges Signal, um hier ernst genommen zu werden.
Jetzt hat der Oppositionsführer und CDU-Chef Friedrich Merz gestern gemeint, offensichtlich fällt ein großer Teil der SPD in die alte Naivität gegenüber Russland zurück. Ist das so? Hat die SPD immer noch dieses besondere Verhältnis?
Nee, würde ich überhaupt nicht so sehen. Da ist eine ganz klare Abgrenzung. Ich meine, das ist ja in der CDU viel zugespitzter, weil man sieht, dass der stellvertretende Parteivorsitzende und Ministerpräsident von Sachsen, Kretschmann, eine komplett diametral andere Position als Merz vertreten. Das sind Gemengelagen, die in allen Parteien vorhanden sind. Und gleichzeitig ist es für die SPD, wenn man das sich genau anschaut, immer so eine Gratwanderung. Auf der einen Seite involviert sein in Außenpolitik und Militärpolitik und auf der anderen Seite aber auch ein Stück weit Friedenspartei sein wollend. Aber die Russlandfrage, die ist, soweit ich das sehe, wirklich gegessen in der SPD und ist eher das Feld für neue Parteien am Rande.
Blick in die Zukunft, was meinen Sie, wie standhaft wird der Kanzler sein in Sachen Taurus?
Ja, da scheint er sehr standhaft zu sein. Das wird aber wieder ein bisschen relativiert durch das Weimarer Dreieck, wo er ja eine Raketenallianz angekündigt hat. Das heißt also, er scheint da zu weiteren militärlogistischen Maßnahmen bereit zu sein, weil offensichtlich ist, dass die Ukraine mit den jetzigen Materialien nicht auskommt, um ihre Verteidigungsposition aufrechtzuerhalten.
Die SPD zwischen Taurus und Tiefkühlkrieg. Professor Wolfgang Schröder war das. Er lehrt an der Uni Kassel. Mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen. Eine unangenehme Hängepartie, vor allem für Ulrich Kälber. Kälbers Amtszeit als Datenschutzbeauftragter ist eigentlich seit dem Jahresende vorbei. SPD-Mitglied Kälber würde gerne weitermachen. Die Bundesregierung hat bisher aber nicht entschieden, ob Kälber im Amt bleiben kann. Auch ein möglicher neuer Kandidat ist nicht bekannt. Ja, nicht wirklich professionell. Also bleibt Kälber vorerst bis Juni zunächst geschäftsführend im Amt. Und es bleibt also weiterhin eine Hängepartie für Kälber. Heute legt der Datenschutzbeauftragte in diesen Minuten nämlich seinen aktuellen Jahresbericht vor. Lea Eichhorn berichtet aus Berlin.
Eigentlich hat der oberste Datenschützer in Deutschland, Ulrich Kälber, noch einiges vor. Zukünftig wollte er sich besonders diesem Thema widmen.
Zu überwachen und zu beraten in den Bereichen künstliche Intelligenz. Für mich ein besonderes Steckenpferd, weil meine berufliche Karriere in einem KI-Forschungslabor begonnen hat. Ich bin ja Informatiker, kein Jurist.
Als Datenschutzbeauftragter des Bundes kontrolliert Kälber, dass bei allem digitalen Fortschritt die persönlichen Daten des Einzelnen geschützt werden. Das Problem? Die Amtszeit des ehemaligen SPD-Abgeordneten endete im Januar. Jetzt ist Kälber nur noch geschäftsführend im Amt.
Ich habe mein Interesse bekundet, eine zweite Amtszeit, die ja erlaubt ist, auszuüben. Das Angebot liegt auf dem Tisch.
Die Bundesregierung müsste Kälber dem Bundestag entweder für eine zweite Amtszeit vorschlagen oder jemand Neues nominieren. Federführend ist das Bundesinnenministerium. Auf Nachfrage verweist es jedoch auf die Ampelfraktionen im Bundestag. Mehreren Berichten zufolge sollen sich Grüne und FDP auf einen Vorschlag einigen. Bisher gelingt das offenbar nicht. Warum nicht, das wollen die Fraktionsvorsitzenden öffentlich nicht kommentieren. Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge.
Es ist eine Frage der Professionalität, dass man insbesondere Personalfragen, die sensibel sind, weil sie einzelne Menschen betreffen, auch tatsächlich vertraulich und intern führt. Und deswegen werde ich mich dazu nicht öffentlich äußern.
Tatsächlich sorgen die Ampelfraktionen selbst durch die Hängepartie für Diskussionen. Datenschutzexperten kritisieren: Die unklare Nachfolge schade dem Amt des obersten Datenschützers. Auch die Opposition schätzt Kälbers Arbeit. Der ehemalige SPD-Politiker hatte sich bei einigen Gesetzesvorhaben durchaus kritisch eingebracht, wie der elektronischen Patientenakte. Und er hatte auch Auseinandersetzungen in der Sache nicht gescheut. Der digitalpolitische Sprecher der CDU-CSU-Fraktion Reinhard Brandl meint:
Ich selber war nicht mit jeder Entscheidung von Herrn Kelber einverstanden, aber ich habe ihn respektiert und er hat das Thema Datenschutz sehr ernst genommen und das ist auch seine Aufgabe.
Der Bundestag wählte Kelber für 5 Jahre ins Amt. Das Ende der Amtszeit ist demnach absehbar gewesen. Die Diskussionen über eine Nachfolge laufen seit Monaten. Den Umgang mit Kelber bezeichnet Brandl als unwürdiges Schauspiel. Mit Folgen für die Kontrolle im Sinne des Datenschutzes.
Es macht insgesamt kein gutes Bild. Wir brauchen aber so schnell wie möglich eine Entscheidung und einen handlungsfähigen Datenschutzbeauftragten.
Das Team in Kelbers Behörde arbeitet zwar wie gewohnt weiter. Aber Kelber befürchtet, die Unklarheit schwächt seine Position. Etwa wenn er Stellen gegenüber, die er kontrollieren soll, rechtliche Bedenken äußert. Zulasten des Datenschutzes. Der Vorsitzende der FDP-Fraktion Christian Dürr weist diese Kritik von sich.
Die Behörde des Datenschutzbeauftragten ist voll und ganz handlungsfähig. Da gibt es in Wahrheit kein Problem. Ich glaube, das ist herbeigesprochen.
Maximal bis Juni ist Ulrich Kelber noch geschäftsführend im Amt. Es sei denn, die Nachfolgefrage wird vorher geklärt. Bisher sieht es aber nicht danach aus.
Die unwürdige Hängepartie für Ulrich Kelber, Lea Eichhorn berichtete aus Berlin. In Rostock, Warnemünde kommen heute und morgen die für Integration zuständigen Ministerinnen und Minister der Bundesländer zusammen. Baden-Württemberg, Bayern und Rheinland-Pfalz werden durch ihre Staatssekretäre vertreten. Den Vorsitz der Konferenz hat Mecklenburg-Vorpommerns Sozialministerin Stefanie Drese. Und deswegen findet das Ganze auch eben an der Ostsee statt. Die für Integration zuständigen Minister und Senatoren der Länder beraten über grundsätzliche und länderübergreifende Angelegenheiten der Integration von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte. Aus Rostock-Warnemünde berichtet Bernd Karlauch.
Die zweitägige Konferenz fällt in eine Zeit, in der viel über Trennendes und Ausgrenzung gesprochen wird und Demokratie und gesellschaftliche Normen von manchem in Frage gestellt werden, so Mecklenburg-Vorpommerns zuständige Ministerin Drese. Deshalb wolle man in Warnemünde nicht über Remigration, sondern über Integration sprechen und entsprechende Beschlüsse fassen. Das ist ganz im Sinne der 3 Integrationsfachdienste Migration in Mecklenburg-Vorpommern, so deren Sprecherin Julia Sander.
Ich wünsche mir, dass die entsprechenden Stellen oder entsprechende zuständige Personen sich ja über die Angebote einfach mal informieren, dass sie wissen, was an der Basis passiert, welche Arbeit hier geleistet wird, dass solche Themen wie Anerkennungsberatung, wie Qualifizierungsbegleitung, dass sie dann einfach nur mal tatsächlich auf der Tagesordnung stehen.
Ein Appell an alle Konferenzteilnehmer. Die werden sich laut Ministerin Drese vor allem mit einem Leitantrag unter dem Titel Miteinander wachsen beschäftigen. Dieser soll bewusst machen, dass Mitmenschlichkeit, Zusammenhalt und Solidarität in diesen bewegten Zeiten eine wichtige Konstante sind und bleiben. Deshalb, so Konferenzleiterin Drese, sei der Text bewusst nicht komplett ausformuliert, sodass alle Länder sich einbringen können. Weitere Themen bis morgen sollen unter anderem die Stärkung der Beratungs- und Sprachförderangebote für Migranten sein. Julia Sander von den Integrationsfachdiensten Migration in Mecklenburg-Vorpommern fordert dafür vor allem Sicherheit für das Engagement ihrer Kolleginnen und Kollegen.
Dass wir an der Basis nicht um unsere Existenz kämpfen. Wir haben alle Jahresverträge. Das bedeutet also auch Mitarbeitende hier, Beraterinnen und Berater, müssen sehr viel persönliches Engagement und sehr viel Leidenschaft für diesen Job mitbringen, um dann wirklich mit voller Kraft ein Jahr hier zu arbeiten, ohne zu wissen, ob im nächsten Jahr der Vertrag weiterläuft, ob die Arbeit fortgesetzt wird.
Ein weiteres Thema der Konferenz in Rostock-Warnemünde sollen zum Beispiel Anträge zur Beschleunigung von Anerkennungsverfahren in nicht reglementierten Berufen für Einwanderungswillige sein. Dazu zählen hierzulande unter anderem Kraftfahrzeugmechatroniker oder Kauffrau für Büromanagement und viele akademische Berufe, wie zum Beispiel Chemikerin oder Mathematiker. Aus Rostock-Warnemünde, Bernd Karlauch.
Ja, und von der Küste geht's zurück ins Ländle, an den Neckar. In letzter Zeit hatte man oft das Gefühl, die Bahn und die Lufthansa sind die einzigen Unternehmen, die bestreikt werden. Heute aber ist Bosch dran. Beim Automobilzulieferer protestieren die Mitarbeiter gegen den geplanten Stellenabbau. Zu dem deutschlandweiten Aktionstag haben der Gesamtbetriebsrat und die Gewerkschaft IG Metall aufgerufen. Nach SWR-Informationen sollen sich deutschlandweit über 14.000 Beschäftigte von Bosch und anderen Unternehmen an dem Protest beteiligen. Christoph Geismeier.
Die Lage bei Bosch geht den Mitarbeitern an die Nieren. Seit Monaten zoffen sich Management- und Arbeitnehmervertreter wegen des Stellenabbaus und der Ton wird immer schärfer. Viele Boschler sind mittlerweile darüber entsetzt, wie sich die Stimmung im Unternehmen verändert hat. So auch Tim Reule, Ingenieur und Betriebsrat bei Bosch in Schwieberdingen.
Im ganzen Bosch-Kontext gesehen und wo wir herkommen in der Vergangenheit, ist es so hart war es noch nie, so unpersönlich war es noch nie und so distanziert war es noch nie.
Bosch plant alleine in Deutschland im Automobilbereich in den nächsten Jahren rund 3.200 Stellen abzubauen. Dort, wo Tim Reule als Ingenieur arbeitet, im Bereich Verbrennertechnologie, will das Unternehmen an den Standorten Schwieberdingen und Stuttgart-Feuerbach 1.500 Stellen streichen. Die Firma sagt, wegen des von der Politik verordneten Aus für Diesel- und Benzinmotoren brauche man in Zukunft weniger Entwickler. Doch da außerhalb Europas Verbrennungsmotoren noch lange nachgefragt werden, bewertet Bosch-Mitarbeiter Tim Reule den Plan des Unternehmens ganz anders.
Ich glaube, wir reden hier von einer Verlagerung und nicht von einem Abbau. Also guckt man sich da mal die Chancen der Entwicklung an die nächsten Jahre, dann sind wir eher gleichbleibend, wenn nicht aufbauend, was die Leute angeht, nur halt nicht in Deutschland.
Der Ärger bei vielen Boschlern ist groß. Den Jobabbau wollen sie sich nicht gefallen lassen. Zumal die Verhandlungen über die Bedingungen der Stellenstreichungen, so sagt der Betriebsrat, vom Unternehmen einseitig auf Eis gelegt wurden. Damit sich das ändert, die Verhandlungen weitergehen, gibt es Druck. Die Arbeitnehmervertreter aus dem Automobilbereich rufen die Mitarbeiter heute zu einem bundesweiten Protesttag auf. Tausende werden sich wohl beteiligen. Mit dabei Tim Reule.
Das Ziel von diesem Aktionstag ist ganz klar, das Management an den Tisch zurückzubringen, über Zukunftstechnologien zu sprechen, über die Möglichkeiten, was mache ich mit den Kolleginnen und Kollegen hier vor Ort, wie kann ich Qualifikationsmöglichkeiten einsetzen, wie sehen sozialverträgliche Abbaumaßnahmen aus. Darum geht es.
Direkt vor dem Bosch-Konzernsitz in Gerlingen werden die meisten Mitarbeiter heute protestieren. Voraussichtlich werden es rund 10.000 sein.
Christoph Geismeier berichtete. Wir bleiben im Bereich der Wirtschaft. Im ersten Moment klingt das nach einer guten Nachricht. Der Fachkräftemangel in Deutschland hat deutlich abgenommen, meldet das IFO-Institut. Die Erklärung dafür ist dann aber schon wieder weniger gut. Denn das liegt einzig und allein an der schwachen Konjunktur. SWR-Wirtschaftsredakteur Michael Wegmer, wie viele Unternehmen haben denn noch Probleme, geeignetes Personal zu finden?
Das sind noch rund ein Drittel der Firmen in Deutschland, etwa 36%. Aber vor einem Jahr waren das deutlich mehr, knapp 44%. Jetzt ist der Fachkräftemangel nicht in allen Bereichen gleichermaßen zurückgegangen. Der Bedarf im Hotelgewerbe zum Beispiel oder in der Logistik ist immer noch extrem groß. Jedes zweite Unternehmen sucht dort nach wie vor. In der Industrie dagegen werden seit einem Jahr zunehmend weniger Fachkräfte gesucht, inzwischen nur noch bei 28% der Betriebe, weil die Aufträge immer stärker zurückgehen. Ganz aktuelle Zahlen von heute vom Statistischen Bundesamt. Der Auftragsbestand der Industrie ist im Januar im Vergleich zum Vorjahresmonat um rund 5% geschrumpft und besonders stark bei der Autoindustrie.
Schwache Konjunktur, weniger Fachkräftenachfrage. Kann man diese Delle auch positiv deuten? Haben wir jetzt etwas mehr Zeit, um das Problem zu lösen?
Nein, denn dafür wird der Effekt zu kurzfristig sein und das betont auch die IFO-Analyse. Das grundlegende Problem wird ja bleiben und sobald die Konjunktur wieder anzieht, wird auch dieser Fachkräftemangel wieder stark zunehmen. Die meisten Prognosen gehen beim Thema Konjunktur ja spätestens im kommenden Jahr von einer Erholung der deutschen Wirtschaft aus. Da liegen die Vorhersagen so bei bis zu 1,6% Wirtschaftswachstum für Deutschland. Und das größte Problem, Überalterung, das besteht ja weiterhin. Bis 2035 gehen dem deutschen Arbeitsmarkt 7 Millionen Menschen verloren, weil sie einfach inzwischen alt genug sind für die Rente. In Ostdeutschland übrigens noch stärker als in Westdeutschland. Da sind die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Schnitt etwas älter. Und alle bisherigen politischen Maßnahmen, die mildern diesen Mangel höchstens ab, aber sie haben ihn keineswegs beseitigt. Und daran wird sich auch meiner Meinung nach in den kommenden Jahren nichts ändern. Und auch das kann ich noch mit einer Statistik von heute untermauern. Denn die Geburtenrate in Deutschland ist deutlich gesunken. Nach einem Peak, den wir zwischendurch hatten vor Corona, aber jetzt auf 1,36 Kinder gesunken. Das teilt das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung mit. Das ist im europäischen Vergleich sehr niedrig. Und das Bundesinstitut weist auch gezielt auf das Problem weniger Fachkräfte hin heute.
Der Fachkräftemangel hat abgenommen. Das ist aber keine gute Nachricht. Michael Wegmar war das aus der Wirtschaftsredaktion.